Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie oft schon haben wir gehört, dass Swami gesagt hat, dass niemand hierher nach Prashanti kommen kann, ohne dass er sie oder ihn oder sogar eine Ameise gerufen hat. Aber wie funktioniert das eigentlich? Swami ruft. Okay. Ach nein, ich will keinen indischen Guru. Und was dann? Die Angel ist längst ausgeworfen und hat sich unbemerkt irgendwo festgehakt. Hören Sie die Geschichte von Mechthild Tigges. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Mechthild, ich glaube, du bist vor 30 Jahren das erste Mal hierher gekommen, eine lange Zeit. Erinnerst du dich noch daran, wie das damals war, als du das erste Mal hierher gekommen bist?
Ja, ich erinnere mich gut daran. Ich war damals in einem Kurs chinesischer Heilkunde und da war eine Teilnehmerin, die war zurückgekommen aus dem Sai Baba Ashram und erzählt, oh, da gibt es so einen indischen Guru, der hat besondere Fähigkeiten, der materialisiert Ketten und Ringe. Und ich war gerade wütend auf alles Indische, weil ich hatte mich getrennt von einem indischen Mann. Und ich sagte, ja, so sind die Inder. Die Welt kippt um und sie materialisieren Ringe.
Wann war das?
Das war 1989 und das war vielleicht 2 Monate, bevor ich selber hier im Ashram landete.
Ah ja, also die Neugierde hat gesiegt.
Ja, diese Teilnehmerin hatte mir auch so ein kleines Päckchen Vibhuti gegeben, hatte gesagt, oh, immer eine Messerspitze davon nehmen. Und ich hatte aber das ganze Päckchen in einen Tee gegossen. Und hatte das getrunken und ja, ich kann es heute nur sagen. Damals hätte ich es gar nicht beschreiben können. Ich fühlte so einen süßen Frieden. Ja, ich war irgendwie beeindruckt. Und ja, dann nahm das so seinen Weg. Ich hatte eine feste Zusage für eine Zeitstelle bei der evangelischen Kirche. Und merkwürdigerweise haben die dann aber noch abgesagt und ich war frei. Eine Freundin wollte nach Indien und sagte, ach komm doch mit, bevor du da wieder einen Marathon an Bewerbungen wegschickst, komm erst mit nach Indien. Ich war da öfter, das macht dich frei.
Und die war auch hier bei Baba, oder?
Nein, überhaupt nicht. Die war auch nicht spirituell. Da gab es ein anderes Problem. Sie wollte ein paar Tage in die Familie meines Ex-Partners. Und dann sagte ich, nee, da gehe ich nicht mit hin. Das ist vorbei. Und dann frug ich diese Maria aus dem Kurs, du, wo kann man denn bleiben? Nur so ein paar Tage alleine als Frau. Da sagt sie, genau in dem Ashram. Ja? Da kannst du ein paar Tage gut bleiben als Frau und alleine. Und wir sind dann, ach, und sie hat mich damals noch, also dieser erste Aufenthalt war von Anfang an eigentlich voller Staunen in mir und voller Freude. Es war sehr freudig für mich. Sie hatte damals gesagt, schreib diesem Sai Baba einen Brief und sag, er soll deine Reise segnen. Du wirst Wunder erleben. Ja, das macht er. Da dachte ich, naja, ja, mit so einem westlichen Hirn dachte ich, oh, ob das so der richtige Weg ist. Aber warum nicht?
Kann ja nicht schaden.
Genau. Und da kam noch hinzu, dieser Ex-Partner hatte mir oft gesagt, Bombay ist die Hölle auf dieser Erde. Er hatte lange in Bombay gelebt und wir würden in Bombay landen, das war mir klar. Es gab noch keinen internationalen Flughafen in Bangalore. Und ja, ich habe das dann aufgeschrieben an Sai Baba und ich hatte ein halbes Buch von ihm gelesen, Tagebuch mit Satya Sai Baba von Hislop. Und ich fand, was er sagt, ganz vernünftig, aber dass er behauptet, dass er Gott ist, ist ein bisschen, naja. So, ich schrieb ihm dann, dass ich darum bitte, dass er zumindest in Bombay gut auf uns Acht gibt. Ich habe immer gehört, Bombay ist die Hölle auf dieser Erde. Und dann habe ich abends bei dieser Frau angerufen wegen der Adresse. Aber sie sagte, dann kannst du den Brief verbrennen, der kommt auch an. Dann kriegt die wieder einen Lachkrampf und dachte, oh, das geht aber hier los. Ich dachte, warum nicht? Was habe ich zu verlieren? Papierkorb oder verbrennen? Ich verbrannte diesen Brief und wieder war das so, was ich heute als süßen Frieden bezeichnen würde. Dieser Brief verbrannte und ja, ich spürte diesen Frieden und dachte, was ist das denn jetzt? Ich habe dann weiter meine Vorbereitungen getroffen. Wir sind gelandet in Bombay. Da war ich sehr durstig und auf der Suche nach was zu trinken. Brigitte, meine eigentlich Reiseleitung, passte auf unser Gepäck auf. Und ein freundlicher Inder kam auf sie zu und sagte, will deine Freundin zu Sai Baba? Und sie wusste damit nichts anzufangen mit dem Namen. Und ich kam dazu, sah das und er packte gerade ein Bild aus seinem Portemonnaie von Sai Baba. Und dann sagte Brigitte, geht das hier schon los mit den indischen Gurus? Ja, ganz ärgerlich, aber dieser Mann war sehr freundlich und sehr hilfsbereit und er sagte, ist das so, willst du zu Sai Baba? Und ich sagte, ja, ein paar Tage. Und Brigitte erzählte, sie wollte nach Ahmedabad, eine Stadt oberhalb von Bombay. Und ja, dieser Mann war sehr freundlich und sagte, ich kann euch helfen. Ich würde mit euch im Taxi fahren, einmal an dem Busbahnhof, wo du nach Bangalore kommst und einmal zum Bahnhof, wo deine Freundin nach Ahmedabad kommt. Natürlich haben wir das gerne angenommen, dieses Angebot. Und es ging eigentlich weiter mit Überraschungen. Wir sind mit dem Taxi dann in diesen großen Busbahnhof eingefahren und da hörte ich ein Bus, der gerade rausfuhr, und der Schaffner stand noch so auf der Treppe und rief immer: Bangalore, Bangalore, Bangalore. Da dachte ich, das ist mein Bus. Und innerhalb von kürzester Zeit saß ich in dem Bus. Und Brigitte stand außerhalb und sagte: Ich finde die Telefonnummer nicht. Ich hatte ihre Adresse in Ahmedabad, aber nicht ihre Telefonnummer. Ich finde sie nicht. Versuch irgendwie mich anzurufen, ja, damit wir alles Weitere besprechen. Und ja, ich saß im Bus nach Bangalore. Und
wie viele Stunden fährt man von Bombay nach Bangalore?
Man hatte mir gesagt, an die 2 Tage, aber der Busfahrer in Bangalore war ganz stolz, er hatte 5 Stunden rausgeholt, hatte er gesagt, und das waren 1,5 Tage.
Und dann sitzt man die ganze Zeit in diesem Bus?
Nein, es gibt zwischendurch immer so Stops, da gibt es dann Tee, da ist ein Restaurant, da kann man dann zur Toilette gehen, sich die Hände waschen und dann geht's weiter.
Spannend.
Ja. Ja, ja, war es wirklich auch für mich so.
Also wenn ich diese Busse sehe, die haben ja immer alle Fenster auf und es zieht ja tierisch da drin. Also ich könnte da nicht 1,5 Tage, dann wäre ich nachher meine Stimme los. Wie war es bei dir?
Ich kann nur sagen, süßer Frieden. Ich habe zwischendurch geschlafen. Später habe ich mich wirklich gefragt, wie ist es mir gelungen, in diesem schlechten Bus auf diesen schlechten Straßen Richtung Südindien zu schlafen. Ich habe es getan und erlebte auch die Inder rundherum als sehr freundlich, immer wenn dann so eine Station war. Und die ganze Nacht über nahm ich irgendeine Familie mit in ihren Verbund. Ja.
Jo, alles klar. Du hattest zwar mir auch geschrieben und, sagen wir mal, um seinen Schutz gebeten.
Ja, ich bekam Tee und Bananen, weil was anderes wollte ich nicht essen. Ja, und am nächsten Mittag kam ich an in Bangalore. Wie gesagt, der Busfahrer hatte 5 Stunden rausgeholt, ich weiß auch nicht. Ja. Und dieser Busbahnhof war direkt an dem Bahnhof für Züge. Und dort habe ich gefragt, wie ich denn jetzt nach Puttaparthi komme. Und wieder war da eine völlig kompetente Person, der mir sagte: Entweder du nimmst heute noch ein Taxi, das geht, weil mit dem Bus, das ist zu spät, oder du nimmst ein Hotelzimmer und kannst dich morgen entscheiden, wie du weiter willst. Und ja, ich wollte endlich mal ankommen und sagt: Nee, ich nehme ein Taxi. Er hat mir noch geholfen, ein Taxi zu nehmen. Und dann ging es Richtung Puttaparthi. Der Taxifahrer, sehr freundlich, sagte mir: So kommst du in keinen indischen Ashram. Ich guckte an mir runter, ich hatte eine Jeans an und ein T-Shirt. Das war alles. Nein, so kommst du in keinen indischen Ashram. Und ich fragte: Ja, was machen wir denn da? Der sagte: Ja, ich gehe jetzt mit dir was einkaufen, was du anziehen kannst. Er kaufte mir einen blauen Rock und ein großes Tuch. Ich zog mich um und es ging endgültig Richtung Puttaparthi. Und ja, ich war irgendwie völlig durcheinander, müde, aufgekratzt. Und im Ashram landete ich im Roundhouse One mit anderen zusammen, und ja, ich konnte gar keine Ruhe finden. Es war Nacht und ich dachte, ich stehe jetzt auf und ich laufe ein bisschen durch den Ashram, und ich habe das auch gemacht. Und ich war sehr, sehr angezogen von so einem bunten Gebäude in der Mitte des Ashrams. Ich war so angezogen, ich konnte es nicht verstehen. Und ich ging dorthin und ich sah, da waren so Terrassenstufen und darauf lagen Leute in Wolldecken gewickelt. Es war tiefe Nacht, alles war ruhig. Und das ist auch so etwas, was ich nie vergesse. Ich ging einfach zu diesen Menschen Und jemand kam auf mich zu, ein Mann, und ich vergesse nie, wie sanft er das sagte. Er sagte, it is not the right time. Ich fühlte mich ganz getröstet und dachte, ach, dann kann man ein andermal hingehen.
Wahrscheinlich dachten die Sevadals, du wolltest zum Omka.
Ja, er wiederholte nochmal, dass jetzt nicht die richtige Zeit wäre. Ich sollte mich auf die Mauer setzen. Ich setzte mich dahin und hatte das Gefühl, hier bin ich angekommen. Ich weinte und lachte und freute mich und ja, und ich wusste so tief in mir, jetzt bin ich angekommen. Ich saß da lange und ich dachte, oh, das ist sicher eine Übung, da nachts zu verbringen. Ich hatte keine Vorstellung. Nach einer Weile wurde ich ruhiger. Ich war vorher so aufgedreht, durcheinander, desorientiert, im positiven Sinne, ich weiß es nicht. Auch meine Tränen hörten auf. Ich war ganz friedlich und ich dachte, gut, dann gehe ich jetzt zurück und versuche zu schlafen. Und ich ging zurück in mein Roundhouse Number One und ja, habe dann gut geschlafen.
dann? Am nächsten Morgen?
Am nächsten Morgen wurde ich sehr früh geweckt von meinen Mitbewohnerinnen und sie gaben mir so alle Hinweise und dass ich jetzt mitkommen sollte zum Darshan. Und da fühlte ich auch so eine andere Seite in mir. Da fühlte ich nämlich, oh, jetzt zu so einem indischen Guru. So diese Seite kam dann so durch und ich dachte, oh, das sind alles brave Jüngerinnen hier, ja, mit Blümchen im Haar und irgendwie. Hey, kam da so eine Seite in mir, die so ein bisschen Distanz wollte. Ich bin aber dann mit ihnen gegangen. Wir reiten uns auf. Es waren sehr viele Menschen an diesem Tag, die zum Darshan wollten. Und ich war so sehr beschäftigt mit dem Rundherum. Ich kriegte so Hinweise, wie ich mich verhalten müsse und dass die Füße auf jeden Fall weg sein müssen. Und ich schaute mir das Gebäude an, wo ich ja noch in der Nacht gesessen hatte. Und die Sivas, die an meinem Tuch rumzupften, so, das war mir alles sehr neu. Ja, und wie Leute, die das erste Mal da sind, das häufig erleben, natürlich waren wir in der Reihe 1. Und die Mädels sagten, oh, Reihe 1, das ist das größte Glück, so ungefähr. Und ich dachte, ja, naja, ihr mit eurem indischen Ashram. Da kam so das westliche Denken in mir hoch. Und ich dachte, oh, ja, ja, ja. Wir waren in Reihe 1 und ja, irgendwann stand Sai Baba sehr lange vor mir. Er nahm Briefe und alle Inderinnen sagten, touch his feet, touch his feet. Und das war für mich zu viel. So, nein, das spürte ich in mir. Ich gehe nicht irgendeinem indischen Guru auf die Füße. Nein, das tue ich nicht. Aber er schaute mich sehr lange an und ja, ich glaube, so ein süßes Lachen, ja, was wir uns Jahre später immer wieder wünschen, aber was wir meistens beim ersten Mal geschenkt bekommen. So. Ja, und ich wusste aus irgendwelchen Gründen, ich wusste, er weiß meine Gedanken. Ich bin nie einem indischen Guru begegnet, aber ich wusste, er weiß meine Gedanken und ich war ganz vorsichtig, was ich denke. Und ich sagte, ich komme im Rahmen einer Rundreise hierhin. Und ich wollte mir auch mal einen indischen Guru anschauen.
Das war ja ganz unverfänglich, weil sonst Gedanken zu kontrollieren ist ja nicht ganz einfach, ne?
In dem Augenblick war es so. Ich wusste, er weiß, was ich denke und ich wollte jetzt auch nichts Unhöfliches denken. So war meine Haltung. Und er lachte und lachte und ich wusste auch nicht, warum er lacht, aber er lachte ganz köstlich. Ja, irgendwann drehte er sich ab und ging weiter. Ja, das hat mich tief berührt. Dieser Augenblick hat mich tief berührt. Und ich war eigentlich für den Rest des Tages sowas von glücklich. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und ich wusste auch nicht warum, aber ich war sowas von glücklich. Überhaupt auch die nächsten Tage. Das war einfach nicht zu bremsen, dieses Glück. Und es gab viele wundersame Erlebnisse in diesen ersten Tagen. Also ich war auf der einen Seite sehr, sehr glücklich, auf der anderen Seite war ich schwer beschäftigt und schrieb und schrieb und schrieb. In diesem Zusammenhang schrieb ich auch diesem Ex-Freund und ich schrieb, das konnte mit uns nicht gut gehen, zwischen uns war kein Platz für Gott. Und ich war selber überrascht, dass ich sowas schreibe, weil hier wurde mir bewusst, ich bin nie auf den Gedanken gekommen, Gott um Unterstützung zu bitten.
Also ich meine, du wolltest dich doch eben bei der Kirche bewerben.
Ja, bei der evangelischen Kirche. Ich bin nicht evangelisch, aber die hätten mich trotzdem genommen.
Also darum die Frage, weil Inder sind ja meistens mehr mit Gott verbunden, also die Inder, die man hier sieht. War das jetzt von dir aus, dass Gott da nicht existierte oder von seiner Seite aus, zwischen euch?
Ich glaube, von beiden Seiten. Ja, ja, ich schrieb ihm das, ging anschließend in die Kantine, hatte Hamburger Geschwister kennengelernt und war verabredet und sagte, ach, wo ist denn deine Schwester? Und dann sagte mir mein Gegenüber, oh, das ist fürchterlich mit uns, zwischen uns ist kein Platz für Gott. Da dachte ich, oh, das habe ich doch gerade aufgeschrieben. Dann habe ich mit ihr zu Mittag gegessen und bin ins Dorf. Ich glaube, jeder erinnert sich, wie anziehend auch die Shops im Dorf sind für jemand, der das erste Mal im Puttaparthi ist. Und ich war ganz angezogen von so einem kleinen Teppich mit so Spiegelchen, Stickereien. Und ich frug den Verkäufer, was ist das? Er sagte auch, das ist Dekoration, das kannst du nicht kaufen. Aber ich lief immer noch um diesen Teppich herum und frug wieder, was ist das? Und dann sagte er, ach, das schenkt man in Indien Brautpaaren. Das ist sie, das ist er und hier in der Mitte, das ist Ganesha. Zwischen zwei Menschen muss immer Platz für Gott sein. Und das war so innerhalb einer Stunde oder zwei Stunden, dass sich diese Lektionen wiederholten und ich fand es wunderbar, hier zu sein, aber auch geheimnisvoll, unverständlich und eigentlich wäre ich gerne noch ein bisschen geblieben, aber Brigitte, wir hatten eine Planung für eine Rundreise, die war fertig.
Also ihr habt euch dann auch wieder getroffen, ohne Telefonnummer?
Nein, jetzt kommt es nämlich, ich habe hier versucht, im Puttaparthi an die Telefonnummer dieser Adresse zu kommen. Die vertrösteten mich jeden Tag auf morgen.
Ja, nicht ungewöhnlich.
Ja, und irgendwann sagte ich, das geht jetzt nicht mehr. Ich brauche die Telefonnummer. Und dann vergesse ich nie, wie dieser Mensch verzweifelt ein dickes Buch zuknallte und sagte, das ist da oben ein anderer Bundesstaat, das ist eine andere Sprache. Wir können das nicht rausfinden. Dachte ich, hätten Sie mir auch sofort sagen können. Ja? Ja, damit war das Thema eigentlich beendet. Ich habe dann ein Telegramm zu dieser Adresse geschrieben, dass hier unten alles in Ordnung ist. Ich bin hier in dem Ashram. Ich habe dann noch einmal einen Brief geschrieben. Ich wusste ja schon, dass die Briefe offensichtlich ankommen, wenn man sie schreibt oder wenn man sie verbrennt. Sai Babas war dann mein erster hier unten in Puttaparthi, wo ich dann ihm eigentlich so einen Deal angeboten habe, muss ich sagen. Ich habe nämlich geschrieben, oh, ich bin hier so glücklich, ich würde noch gerne ein bisschen bleiben. Könntest du, wenn du wirklich so mächtig bist, wie alle sagen, könntest du bitte arrangieren, dass Brigitte sich verliebt, dann ist das später gar kein Problem, dass ich hier unten geblieben bin. Und ja, diesen Brief habe ich dann nicht abgegeben. Ich wusste ja, der ist angekommen. Und nach 3 Wochen Puttaparthi sind Brigitte und ich uns wieder auf dem Airport begegnet. Aber jetzt kommt's. Da oben im Norden gibt es so eine kleine Wüste und da gibt es auch Leute, die immer Dinge hin und her transportieren mit Kamelen. Mit so einem Mann war sie 3 Wochen hin und her gereist und sie hatte sich total verliebt. Und ich war 3 Wochen hier im Ashram und wir haben uns köstlich amüsiert, wie man doch Zeiten in Indien verbringen kann, obwohl man sie ganz anders geplant hatte.
Thank you.
Ja, das alles war also vor 30 Jahren. Du kommst aber weiterhin hierher.
Ja, ich finde das ein riesengroßes Glück, hier sein zu dürfen. Normalerweise sind das 3 Wochen im Jahr, wo ich mich auch jedes Mal eingeladen fühle, wo jedes Mal Schwierigkeiten wie weggeschoben werden. Dieses Mal sind es 7 Wochen. Ich habe nämlich den Schritt in den Vorruhestand gemacht. Das heißt, ich habe jetzt viel mehr Zeit und wollte das auch nutzen, so richtig ausgiebig hier zu sein. Aber auch da habe ich wieder geplant und anders gedacht. Ich habe einen Gabelflug gebucht.
Was ist das?
Ein Gabelflug, das ist, in meinem Fall wäre das gewesen, ich lande in Bangalore und fliege zurück von Madras, weil ich gerne zum Arunachala gegangen wäre. Das war so meine Vorstellung zu Hause. Als ich dann hier war, hat sich gezeigt, dass das überhaupt kein Thema ist, dass mein Platz so hier ist, die ganze Zeit.
Hattest du eigentlich mal Interviews?
Das ist ein großes Thema, Interviews, weil ich hatte nie ein Interview. Und was ist schlimmer als kein Interview, wenn man nochmal zurückgeschickt wird mit dem Hinweis, ich glaube heute zu wissen, mit dem Hinweis, warum. Es war, das Jahr kann ich nicht mehr genau sagen, 1995, sage ich mal. Da war ich in einer Gruppe mit Freiburgern Leuten und Anita aus Berlin und ich. Wir bildeten eine Gruppe und an dem Morgen kriegte diese Gruppe ein Interview. Nur Anita und ich nicht, weil Sai Baba stand vor mir und ich sah seine 5 Finger und er sagte, only 5. Und 5 Leute aus Freiburg waren bereits reingelaufen und ich war die 6. Dann kam noch Anita und wir gingen zurück. An diesem Tag war eigentlich kein Platz für Enttäuschung. Ich fühlte mich so gesegnet. Ich fühlte mich so gesegnet. Aber mittags in der Kantine sprach man mich dann an und sagte, ach, bist du nicht die eine, die zurückgeschickt wurde? Und ich konnte geradezu hören, was sie dachten. Und ich dachte, oh, vielleicht habe ich ja doch einen dicken Konflikt. Und ich weiß, nachmittags zum Darshan habe ich solche Dinge innerlich mitgenommen und habe so gesagt, Baba, habe ich ein Riesenproblem und ich kriege darum kein Interview. In dem Augenblick, wie er es immer hinkriegt, in dem Augenblick lacht er mich an und mich trifft so ein Bonbon an der Backe und ich wusste, na komm, das ist es nicht. Und ich habe dann auch innerlich so an diesem Only 5 gearbeitet und ich kenne so einen Babaji-Devoti, der dasselbe mit Babaji hatte, dass Babaji ihn nach 5 Tagen rausgeschmissen hat auf dem Ashram. Und er sagte, für mich war es, 4 steht für die Welt und 5 für Himmel, für das Geistige. Und das war, ja, ich glaube auch für mich, so ein Hinweis von Sai Baba, such mich nicht auf der Welt. Zu dem Augenblick in der Zeit, such mich nicht auf der Welt und du hast meinen Segen. Ja, das hat mich immer wieder tief berührt. Und Weihnachten hatte ich einen Traum, der würde dazu passen.
Erzähl, wir sind hier unter uns, hört ja keiner zu.
Genau, weil das ist ja auch so persönlich. Ja? Ich habe oft zu Baba gesagt, Baba, ich bin 62, aber ich gehe nicht von dieser Welt, ohne dass ich eine vernünftige Beziehung in deinem Sinne gelebt habe, mit deiner Unterstützung. Und Weihnachten träumte ich, Baba saß auf einem Teppich und ich saß vor ihm. glückselig. Ich saß da glückselig und es gab nichts zu sprechen. Ich wusste, jetzt sucht er einen Partner aus. Da lagen so Zettel, ja. Und dann kam ich ein bisschen davon ab, meine Neugierde. Ich wollte da drauf schauen, auf die Seiten. Und ich betrachtete Baba und er war jünger, als ich ihm begegnet bin. Und er war ganz freundlich und ja, ganz süßer Frieden, kann ich nur sagen. Süßer Frieden. Und er nahm dann so die Seiten, das waren so Kartons. Ich sah, es waren irgendwie Profile, aber es waren Farben und da war auch was geschrieben, ich konnte es nicht lesen.
Du hättest gern gewusst, welcher Name da drauf steht?
So ungefähr. Und ich lehnte mich dann zurück und sag, Baba, sorry. Und ich sah, wie liebevoll er da etwas aussucht. Und dann ging er wieder zurück und ich dachte, es ist bei ihm in den allerbesten Händen. Wahrscheinlich würde ich da immer noch sitzen, hätte ich mich nicht wahrgenommen, wieder in meinem Bett in N8 und jemand weckte mich an der Schulter. Und ich schaute mich um, alle Mitbewohnerinnen waren am Schlafen, aber es war genau die richtige Zeit, um aufzustehen, das OMK mitzumachen. Ich dachte, ja, gut, ganz wach und freudig. So sind oft Träume von Baba oder dass ich Melodien höre, bevor ich aufstehe, die mich dann irgendwie den ganzen Tag erfreuen, weil sie offensichtlich durch mich durchlaufen. Ja.
Ja, aber jetzt möchte ich die Auflösung der Geschichte.
Ja. Kommt jetzt ein Mann auf dem weißen Pferd geritten?
Genau so.
An N8? Nein, sowas nicht.
Oh, nö.
Ja, ich nehme es so als ruhiges Gefühl. Es liegt bei Ihnen in den besten Händen. Ja, und es beschäftigt mich nicht weiter.
Das ist das Beste, ja.
Baba, 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 baba
Ja, ich könnte vielleicht noch erzählen, ich habe eben erzählt, dass ich eine große Distanz hatte zu Babas Füßen. Und es hat auch ziemlich genau 20 Jahre gedauert, bis das völlig weg war. Ich hatte 2009 ein Gehirnbluten und das war eine Woche kritisch. Und nach der OP konnte ich den ganzen Tag Babas Füße sehen. Jetzt wird man vielleicht medizinisch sagen, oh, was man der in den Tropf getan hat. Oder ich sah Babas Füße und konnte da fühlen, was die Inder oft beschreiben als Lotusfüße. Ich legte, wie ich meinen Kopf nannte, Großbaustelle. Ich legte diese Großbaustelle auf seine Füße und das tat unendlich gut. Und ich konnte nur sagen, Baba, was immer ich mit diesem Kopf noch anstellen kann, keine Ahnung, lass es Seva sein. Und das war den ganzen Tag eigentlich immer wieder, dass ich diese Füße sah, den Kopf auf die Füße legte und ja, wirklich so, ja, das ist wahrscheinlich ein Lotusgefühl. Das hat 20 Jahre gedauert, bis ich das schätzen konnte. Ja, das werde ich nie vergessen. Ich bin dann nach dem Gehirnbluten, konnte gerade wieder so krabbeln mit 3 Handtüchern und einer Zahnbürste, 2 Punjabis hierher gekommen. Meine Familie dachte, oh, ja. Ich habe die Ärzte nur gefragt, ob ich fliegen darf. Die haben gesagt, da ist nichts gegen einzuwenden, gegen Fliegen. Ich habe nicht gefragt nach Indien oder, ja. Du weißt, was die dann sagen. Ja, und dann habe ich einfach Fakten geschaffen. Ich hatte so ein 5-Jahres-Visa abgebucht, bin hier rübergekommen und habe auch da Baba einen Brief geschrieben, den ich gar nicht übergeben habe. Ich habe geschrieben, ich brauche deine Hilfe im Außen. Ich brauche deine Hilfe im Außen. Ich kann nichts tragen, ich bin so schwach. Was kann ich mit diesem Lebensrest noch tun? Ja, bitte hilf mir. Ja, er war 2010 ja schon im Rollstuhl und es war Darshan und mein Herz klopfte wie wild und ich wusste, oh, jetzt wird er sich was einfallen lassen, jetzt bin ich dran. Mein Herz klopfte und er stand wieder ganz lange vor mir, ich weiß nicht wie lange, und er schaute mir immer in die Augen, er schaute immer nur in meine Augen. Und ich fühlte, wie, manche sagen, das kann man nicht fühlen. Ich fühlte, wie das Gehirn sich bewegte. Ja, wie ich so irritierte Augenblicke hatte, bis wirklich so ein Schmerz aufkam und ich die Augen schloss, beide. Und in dem Brief hatte ich ihm auch geschrieben, du kennst mich, ich will alles auf einmal, ja. Und als ich dann die Augen so zugedrückt hatte, durchlief mich so, das war jetzt alles auf einmal. Und er ging weiter. So, ja, das war eine sehr tiefe Stelle in meiner Beziehung zu Sai Baba. Ganz tief, so diese Hilfe. Und ja, von da an ging es bergauf, so kräftemäßig. Ich konnte vorher ich hatte keine Kraft, keine Energie. Und ja, da ist noch etwas passiert, das so typisch Sai Babas Handschrift, glaube ich. Weil als ich hier ankam, hörte ich dann hinter mir, ist das etwa Mechthild Tigges aus Niederbergheim? Da war das eine Frau, mit der ich in einem kleinen sauerländischen Dorf groß geworden bin. Die war jetzt Ärztin. Und ja, für den Rest der Zeit hatte ich dann eine Ärztin zur Seite. dann konnte ich auch meiner Familie sagen, ja, die Edeltraut ist hier und die kümmert sich ganz gut um mich. Dann waren die beruhigt. Das war so typisch nochmal Sai Babas Handschrift, wie er das immer so hinkriegt. Ja, das war das letzte Mal, dass ich ihm begegnet bin, in seiner körperlichen Form. Und während des Aufenthalts habe ich auch oft gehört, du bist hier zu Hause. Und ich habe dann immer gesagt, ich weiß das doch. Ja? Aber ich wusste nicht, dass es das, vielleicht sollte ich das ganz tief auch begreifen, wenn er nicht mehr hier ist, in körperlicher Form, dass es weiterhin mein Zuhause ist, mein geistiges Zuhause.
Wo du das jetzt ansprichst, ja, nun sind die Füße nicht mehr da, also du könntest jetzt nicht nachholen, was du versäumt hast. Wie ist das?
Ich habe da kein Mangelgefühl zu. Das ist gut so, alles ist okay. Ich habe da nicht den Mangel, ach, könnte ich ihm noch mal auf die Füße fallen oder, nein, nein, das habe ich gar nicht. So, das ist so. Für mich ist es so gut. Und es gibt noch ein Erlebnis im Zusammenhang mit diesem Gehirnbluten. Es waren noch zwei weitere OPs damals nötig, um die Gefäßwand, wo dieses Aneurysma, brauchen wir jetzt nicht in Details gehen, stabilisiert werden musste. Und nach der OP bin ich auf seinem Geburtstag nach Hause entlassen worden und es war offensichtlich jetzt, so kann es bleiben. Ich bin eigentlich so dadurch und das war mir eine große Freude, auch dass es auf Babas Geburtstag war. Ich dachte dann darauf das Jahr, ich fahre zu seinem Geburtstag hierher. Und das war der erste Geburtstag nach seinem Weggang. Und ich fühlte so, der ganze Ashram liegt irgendwie, ich nahm es so wahr, in einer Glocke von Trauer. Und ich weiß, ich habe damals am Accommodation mich angemeldet und da rollten mir so ein paar Tränen, weil ich wusste, oh ja, ich werde ihn nicht mehr hier sehen. Und ich sah, der Mitarbeiter, dem rollten auch die Tränen. Und ich wusste, oh, Baba würde jetzt sagen, ihr teilt dieselbe Illusion. Das war mir ganz bewusst. Trotzdem kullerten diese Tränen. Ich saß im Tempel am Geburtstag und ich sah vor meinem geistigen Auge, ja, das schonungsloses Bild, so dieses verwesende Gesicht von Sai Baba. Und ich dachte, oh, in völliger Ratlosigkeit, was ist denn das für ein Bild? Und dann hörte ich, wie gespielt wurde, Love is my form. So, und ich wusste ja, Mädel, du kannst dich verabschieden, diese Form, ja, die wird nicht mehr gebraucht. Love is my form. Und das ist eines meiner Lieblingslieder. So. Das war so tröstlich in der Situation. Ich erlebte dieses Bild wirklich als traumatisch irgendwie. Ja? Und ich wusste jetzt nicht, wie geht es weiter. Und dann zu hören, love is my form. Jetzt lass es endlich los, diese Trauer um die Form. Und ich glaube, sie war nie mehr so stark wie in diesem Augenblick. So, da ist etwas weggeflogen. So zu wissen, ja, er ist hier.
Was ist Baba für dich?
Der Rückenwind im Leben für mich.
Das ist eine wunderschöne Beschreibung, die habe ich ja noch nie gehört.
Ja. Ich empfinde es oft so, wenn Situationen nicht weitergingen, ja, dass da so ein Windstoß kam und da war eine Möglichkeit.
Danke.
Bitte. Gerne.
Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. No reason for love, no season for love, no birth, no death. No reason for love, no season for love, no birth, no death. Prema satyam ananda dharma shanti ananda. Prema satyam ananda dharma shanti ananda. Shirdi sai parti sai prema sai jai jai. Baba jai jai. Bliss is my food. Bliss is my food.
Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war also die Geschichte von Mechthild Tigges, die nie einen indischen Guru wollte. Und was sagt uns das? Sag niemals nie. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger. Haben Sie noch einen schönen Tag.
Expansion is my life. My life is my message. Expansion is my life. No reason for love, no season for love, no birth, no death. No reason for love, no season for love, no birth.